Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Moin und hey Norderney, wir sind wieder da im Juli. Tolles Wetter, ich muss sagen, der Sommer hat eine ganze Menge versprochen und ist auch gehalten. Manchmal könnte es ein bisschen mehr Regen für die Natur, aber auf der anderen Seite für Norderney bestes Urlaubswetter. Sommerferien sind ja in einigen Bundesländern auch schon da. Und ich denke, Wilhelm, das ist, glaube ich, schon auch für die Insel ganz gut, dass wir so viel Sonne haben. Erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Der Kurdirektor von Norderney, Wilhelm Loth.
Ja, danke, Ludger. Hey an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, die Saison geht jetzt richtig los. Der Sommer ist da. Und wie du schon sagst, enttäuscht uns nicht. Und es ist ja ein Jahrhundertsommer vorausgesagt. Ja. Mal schauen, was das wird. Klimawandel ist natürlich auch ein Thema. Den merken wir hier auch durchaus. Aber unsere Gäste freut's und schauen wir mal, was wird.
Und ein Gast, der die Insel mindestens genauso gut kennt wie ich, ich glaube, Wilhelm, da bist du noch ein bisschen näher dran, weil du ja auf der Insel wohnst, ist der Bundespräsident AD Christian Wulff. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du dabei bist. Und vielleicht ganz vorweg, das ist halt so ein Dreier-Konglomerat gerade. Wir duzen uns, weil wir uns schon so lange kennen und das irgendwann mal so weit gekommen ist. Also nicht, dass Sie sich wundern, liebe Zuhörende. Das ist ganz normal, dass ich in diesem Fall den Bundespräsidenten dann auch duzen darf. Schön, dass du dabei bist, Christian.
Moin Ludger, moin Wilhelm und alle, die sich für den Norderney-Podcast interessieren und vielleicht gerade sogar hier Urlaub machen oder den Urlaub hier planen und so ein bisschen Norderney-Luft über den Podcast schnuppern
wollen. Das kriegt man ab und zu mit, wenn Wilhelm sozusagen in seinem Büro sitzt, Fenster ist auf, dann hört man die Möwen. Finde ich zum Beispiel immer sehr schön, weil einige Zuhörende haben dann gefragt, Mensch, ist das ein Soundeffekt, den ihr da drunter legt? Nein, das ist tatsächlich dann live, die Möwen fliegen dann tatsächlich da herum. Christian, erstmal habe ich gerade schon gesagt, schön, dass du dabei bist. Norderney ist eine Insel, die du bevorzugst. Ich habe im Vorfeld natürlich auch schon viel gehört und auch im NDR ist es immer mal wieder Thema, dass zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Herr Schröder gerne auf Borkum ist, dass der mittlerweile verstorbene Bundespräsident Johannes Rau immer auf Spiekeroog war. War das ein Zufall, dass es Norderney ist oder waren alle anderen Inseln schon von Politikern und Politikerinnen besetzt?
Danach habe ich die Insel sicher nicht ausgesucht, sondern es sind, wie bei allen anderen auch, doch wahrscheinlich Zufälle, dass die Eltern da schon immer hingefahren sind und man als Kleinkind dort war oder irgendwann nette Leute von der Insel kennengelernt hat. Und so war es bei mir. Ich war eigentlich als Kind auf der durchaus in Konkurrenz befindlichen Insel Jüst, aber dann als Jugendlicher hier damals zur Jungen Union Norderney eingeladen, habe dann hier Freundinnen und Freunde gefunden und die haben mich für die Insel eingenommen, bin dann mit meinen Familien, Kindern hier gewesen und dann aber auch oft alleine bei verschiedenen Anlässen, auch als Ministerpräsident besonders gerne, wenn ich mich daran erinnere, dass wir das Konversationshaus eingeweiht haben, als es saniert und renoviert war und völlig neu gestaltet war und dass man hier das Badehaus mit einweihen konnte und verschiedene Deichschutzanlagen und verschiedene Festivals und Feiern und Anlässe besuchen konnte und jetzt regelmäßig das Filmfest besucht. Es ist halt etwas Besonderes, wenn man auf der Fähre ist, dann lässt man vieles an Festland zurück und es beginnt was Neues, eine gewisse Zeit des völlig in sich Ruhens und des mit sich Seins. Die Insel schafft einfach sehr viel Bedingungen, einfach anders zu sein, als man im Alltag des Alltagsstresses es normalerweise zu tun hat.
Mhm. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite wundert es mich doch ein bisschen, wenn du sagst, du lässt das alles an Land sozusagen, gehst auf die Fähre und alles ist anders. Ich glaube schon, du bist ja so prominent, auch als Ministerpräsident damals. Die Leute erkennen dich schon. Bist du auf der Insel so unterwegs, dass die Leute dich nicht mal anquatschen und dich was fragen? Lassen die dich da in Ruhe? Und auf der anderen Seite ist es ja so, in der Position, in der du jetzt bist, bist du auch sozusagen immer begleitet. Also es gibt ja sozusagen auch einen Personenschutz dabei. Kannst du dich wirklich so frei bewegen, wie du gerade gesagt hast?
Es ist schon sehr auffällig, dass alle Menschen, die sich auf Norderney befinden, in einem besonderen Entspannungsmodus sind. Ich glaube, dass selbst radikale Menschen, die radikal denken, radikal sprechen, hier ein bisschen anders auftreten, weil sie einfach unter weniger Alltagsdruck stehen oder vielleicht nicht gerade zu Hause an ihrem Computer sitzen und irgendwas absetzen. Also es ist eine wahnsinnige Entspanntheit. Ich habe hier jahrelang immer im Sommer eine Veranstaltung gemacht, Gespräch mit dem CDU-Politiker, mit dem Ministerpräsidenten im Sommer. Und da war es dann so, dass das um 8 Uhr abends im Kurhaus begann. Und ich ging dann um 7:45 dorthin und dann kamen mir ganz viele Leute entgegen und sagten, ist diesmal leider kein Platz mehr frei. Da sitzen schon seit 19 Uhr 400 okay. Leute. Warum sitzen da 400? Weil sie sagen, im Urlaub haben wir mal Zeit, uns so jemand anzuhören, mit dem zu diskutieren. Und ansonsten würden die gar nicht auf die Idee kommen, in ihren Heimatdörfern zu einer politischen Veranstaltung zu gehen. Aber im Urlaub haben sie halt die Zeit. Da ist montags Lichtbildervortrag Ebbe und Flut. Dienstags der Film Die Sturmflut. Und da ist man froh, dass mittwochabends auch irgendwas stattfindet. Und dann geht man da halt mal hin. Und dann sitzen die Leute da völlig entspannt und hören sich alles an und stellen ihre Fragen. Und man wünscht sich als Politiker, so wenn die Menschen doch immer so drauf wären, auch in den Ballungsräumen, auch in Berlin, auch in Frankfurt, so ähnlich wie nach dem evangelischen oder katholischen Kirchentag, dass man sich sagt, wenn die Menschen doch immer so wären in den U-Bahnen und Straßenbahnen, dann wäre alles viel einfacher. So geht es mir dann im Urlaub. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es am Ende wegen dieser Wahnsinnsentspanntheit nur ertragen können, wenn ich selber aus dem Urlaub kam oder den Urlaub vor mir hatte. Ich habe das auch einige Jahre gemacht aus dem totalen Stress, hier über die Insel und dann wieder zurück, wieder in den Stress. Ich hatte mal eine Veranstaltung hier, da musste ich abends noch beim Wirtschaftsrat in Wittmund reden. Und dann die Menschen hier zu erleben, auf Fahrrädern, zu Fuß, in völliger Entspanntheit, so begegnen sie einem. Und man selber ist total gestresst und abgearbeitet. Das war mental fast nicht zu ertragen. Und ich habe daraufhin dann gesagt, ich mache das nur noch in dieser Entspanntheit, wenn ich selber Urlaub vor mir habe oder gerade aus dem Urlaub komme.
Wilhelm, das müsste eigentlich doch jetzt für dich ja auch so ein bisschen Balsam für die Seele sein, wenn so ein Ministerpräsident, der gestresst ist, nur durch Anwesenheit auf der Insel schon so runterfahren kann.
Ja, das ist ja auch Aufgabe dieser Insel, die Menschen runterzubringen. Und viele sagen ja schon, auf der Fährfahrt ist das wie so ein Schnitt zum Alltag und zum sogenannten europäischen Festland, nennen wir das ja immer. Und das ist wirklich ein Einschnitt. Und die kommen hierher und alles ist etwas, ja, es ist natürlich belebt, aber trotzdem gefühlt ruhiger. Die Taktungen sind langsamer und dieses Gefühl möchten wir den Menschen bewusst auch geben. Und was Christian auch ansprach, also dieses Traditionelle und dieses Zeithaben, dieses Interessiertsein an den Menschen hier auf der Insel, und das, was hier passiert, die Gezeiten, der Naturraum, das ist, glaube ich, alles etwas vom Umfeld, was die Menschen ruhiger werden lässt und auch immer wieder kommen lässt. Du weißt ja, dass unser Stammgastpotenzial sehr hoch ist.
Sehr hoch,
immer
ist
noch
genau.
Weit über 60%. Mhm. Und das spricht deutlich, und das ist auf allen Inseln so, das spricht auch deutlich für einen Inselurlaub. Ich glaube, dieses nochmal vom Festland sich zu entfernen auf eine Insel, in einem geschlossenen Raum, das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Käseglocke, die drüber hängt. Das macht was mit den Menschen.
Wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen und Christian hat selber auch angesprochen, er ist zu einigen Anlässen da. Nicht nur, weil er hier gerne Urlaub macht oder weil er Freunde besucht, dazu kommen wir gleich noch einmal. Aber vielleicht zuerst noch mal über eine Veranstaltung, die ja vor kurzem zu Ende gegangen ist. Das ist das Filmfest Emden-Norderney. Und regelmäßig, Christian, du hast es schon angesprochen, verleihst du den Integrationspreis des Filmfestes Emden-Norderney. Wir beide haben das mal zusammen gemacht mit Sibel Kekeli. Ich glaube, mittlerweile bist du auch mit ihr ganz gut befreundet. In diesem Jahr ist der Preisträger Bilal Bahadir gewesen und die Serie, für die er den Preis bekommen hat, heißt Uncivilized. Da geht es sozusagen darum, der Einfluss von globalen Ereignissen auf das Leben von postmigrantischen Menschen. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, wobei die Serie, wenn man sie sich anschaut, dann doch sehr aus dem Leben ist. Warum gerade Integrationspreis? Es gibt ja natürlich auch andere Preise, die man verleihen könnte. Warum ist dir das so wichtig?
Für ein friedliches, für ein positives Zusammenleben in Deutschland ist natürlich wichtig, dass wir andere Kulturen, andere Religionen, anderes Aussehen, andere Herkünfte als Bereicherung sehen, als notwendig, um in die Zukunft zu gehen und nicht als Belastung, als Problem für Sozialsysteme, Kriminalität, worunter diese Fragen oft einfach völlig falsch abgehandelt werden. Mhm. Probleme gibt es überall im Leben. Die gibt es auch mit Menschen, die schon seit Jahrtausenden hier leben. Aber es gibt eben vor allem sehr viele positive Geschichten, sehr viel Miteinander, sehr viel Entwicklung, sehr viel Einsatz für unser Land von Menschen mit Einwanderungsgeschichten, die ja auch einiges mitbringen an zusätzlichen Erfahrungen, absolut, Inspirationen, die mehr Unternehmen gründen als Einheimische, die für bunte Belegschaften Vielseitigkeit einfach auch herstellen. Und diese Geschichten jedes Jahr in den Filmen verarbeitet zu sehen, wo es Konflikte gibt, aber wo es auch ganz anrührende, emotionale, neue gemeinsame Erfahrungen gibt, das ist eine große Bereicherung. Und ich wundere mich, wie viel Kulturschaffende, Filmschaffende immer wieder ganz neue Stoffe aufarbeiten. Und in diesem Jahr war es mit Bilal Bahadir eine Serie, wo gezeigt wird, dass Menschen, die hier integriert sind, die hier leben, die sich hier einsetzen, die hier arbeiten, dann unter Druck geraten, wenn am 11. September in New York die schrecklichen Terroranschläge passieren oder anderswo etwas weltweit passiert, dass das dann Rückwirkungen hat auf die Menschen hier und dass sie dann anders angeguckt werden, hinterfragt werden, dass man sich für sie mit einmal ganz anders interessiert als zuvor, obwohl diese Menschen damit überhaupt gar nichts verbindet. Aber sie werden in eine bestimmte Kiste gesteckt und daraus dann ihnen Probleme bereitet. Und das zeigen diese Filme sehr eindrücklich. Und da spürt man, wir alle können unser Verhalten gegenüber Menschen mit Einwanderungsgeschichte reflektieren, zum Teil auch verändern, es denen auch leichter machen und zu mehr Miteinander kommen. Gerade in Zeiten, wo jetzt viele Mauern errichten, finde ich es so wichtig, dass Brücken gebaut werden. Und dieser Regisseur Bilal Bahadir hat mit seiner Serie ganz viele Brücken gebaut des gegenseitigen Verstehens, des sich Zuhörens, des Miteinanders nach vorne schauen. Und da habe ich gerne die Laudatio in diesem Jahr gesprochen, wie in den Vorjahren für andere. Und daraus sind tatsächlich Freundschaften entstanden, auch zu Sibyl Kekeli, mit der ich immer wieder in Hamburg und Berlin Kontakt habe, die sich damals sehr gefreut hat über diesen Filmpreis, wie überhaupt das Filmfest Emden-Norderney zu den ganz speziellen Filmfesten gehört. Die Geehrten, die Ausgezeichneten freuen sich, lernen zum Teil auch Norderney das erste Mal kennen oder wie dieser Preisträger jetzt zum zweiten Mal, denn der war schon mal mit der Klasse 4 aus Stadthagen hier im Schullandheim in der Jugendherberge. Und für den war das also eine ganz tolle Rückkehr und der ist also ganz, ganz glücklich gewesen, dass er jetzt wieder nach Norderney kam. Und ich glaube, jetzt ist das dritte Mal auch demnächst in kürzerem Abstand als zwischen dem ersten und zweiten Mal.
Das spricht ja auch für die Insel, Willem. Wir haben auch schon in vorhergehenden Podcasts schon mal drüber gesprochen, dass ja die Vielfalt gerade auf Norderney ja auch ganz wichtig ist, weil wenn man darüber spricht, wie viele Leute dort auf der einen Seite wohnen, auf der anderen Seite Urlaub machen und natürlich auch dort arbeiten. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, wie viele Nationen auf Norderney tätig sind oder auch Geschäfte haben, Christian hat es gerade schon angesprochen, die sind doch sehr rege und nicht, wie viele behaupten, arbeitsscheu, sondern ganz anders herum, sondern sie engagieren sich und sie sind ganz normal im Zyklus, im Lebenszyklus mit drin. Also ich erlebe Norderney auch immer so, dass es da überhaupt nicht diese Stimmung gibt. Wie erlebst du das? Weil ich bin ja nicht so die ganze Zeit da, aber es gibt natürlich auch noch die Norderneierinnen und die Norderneier. Aber ich glaube, ohne so ein Verständnis für Personen mit migrantischem Hintergrund würde man gar nicht mehr klarkommen.
Ja, das war tatsächlich zum Filmfest auch in Anbetracht dieses Werkes von Bilal Bahadir ein großes Thema nochmal, dass wir auf Norderney eben diese Ressentiments gar nicht haben. Die Menschen sind hier gut integriert. Wir haben hier zwischen 60, 70 Fremdsprachen auf der Insel, die gesprochen werden. Und natürlich auch viele Menschen, die hier aus dem Ausland uns zur Hand gehen, hier leben, hier ein Zuhause gefunden haben und ja, es auch anders gehen kann, dass Integration auch funktionieren kann. Natürlich gelten die Norderneierinnen und Norderneier für alle, die erstmal von außen kommen, also ungeachtet davon, ob ich jetzt hier in Deutschland geboren bin oder aus dem Ausland hierher komme, man muss sich hier erstmal einleben. Aber das ist mehr so dem Inselleben geschuldet und eben auch so ein bisschen dem Eigenleben dieser Insel. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das hier sehr gut und dafür sind wir auch sehr dankbar. Und ich kann nur jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen, sich dieses Werk Uncivilized anzusehen. Ist in der Mediathek vom ZDF abrufbar. Also uns hat das, auch gerade mich, sehr schwer beeindruckt, weil ich habe gemocht, dass nicht mit dem Zeigefinger auf die Menschen gezeigt wurde, sondern einfach die Milieus betrachtet wurden und das einfach sehr, sehr authentisch dargestellt worden. ist und man hat sich irgendwie in diese Situationen, die dort dargestellt worden sind, auch als ein Teil wiedergefunden. Und das ist eben das Spannende daran. Es ist eine Serie, sechsteilig.
Sechsteilig, genau, richtig.
Genau, sehr zu empfehlen.
Nochmal zu dir, Christian. Du hast ja den Satz geprägt damals, der Islam gehört zu Deutschland. Ich weiß, dass du nicht nur damals dafür angefeindet worden bist, sondern in Teilen heute auch noch. Du hast dich auch mehrfach dazu bekannt, dass dieser Satz für dich richtig ist und auch für das Land richtig ist. Hat sich die Situation seitdem verändert, auch zum Beispiel durch das Erstarken der AfD oder eben auch durch zum Beispiel Sachen wie Telegram oder Twitter, wo dann doch in geschlossenen Räumen diskutiert wird und man sich gegenseitig hochschaukelt?
Ja, mir geht es gar nicht so sehr um Recht haben, sondern ich halte den Satz natürlich für richtig, sonst hätte ich ihn nicht gesagt. Aber ich finde vor allem, dass er wichtig ist, dass man anerkennt, dass der Islam in Europa und in Deutschland die zweitgrößte Religionsgemeinschaft geworden ist, dass er bleiben wird, dass er inzwischen damit dazugehört und dass das bedeutet, dass es Moscheen gibt, dass es islamischen Religionsunterricht gibt, dass es hier zum Teil den Ramadan gefeiert gibt und Iftar-Essen am Abend des Ramadan und dass es bestimmte Ansprüche, Wünsche der Islamgläubigen, also der Muslime gibt. Und dass man dann daran geht, das zu gestalten, dass man dafür sorgt, dass die islamischen Religionslehrer in Deutschland ausgebildet werden, auf dem Boden des Grundgesetzes in deutscher Sprache, dass Imame, die in den Moscheen die Freitagsgebete sprechen, hier in Deutschland ausgebildet werden, auf dem Boden des Grundgesetzes. Das ist nach meinem Satz alles in Gang gekommen. Wir bilden heute an Universitäten Imame aus und die halten die Freitagsgebete in Deutsch und die haben zum Beispiel auch einen Ausbildungsinhalt Antisemitismus, damit das Thema, dass es gerade bei Muslimen oft den Vorwurf gibt, dass die häufiger als die übrige Bevölkerung kritisch zum Zusammenleben mit Juden eingestellt seien, auch vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts, dass darüber ganz offen gesprochen wird, geredet wird, dass nicht stigmatisiert wird. Und wer nicht will, dass die Imame aus dem Ausland entsandt werden und auch vom Ausland bezahlt und bestimmt werden, der muss halt daran gehen, diesen Alltag der Muslime in Deutschland positiv mit den Muslimen zu regeln und zu ordnen. Und da sind wir unterwegs und das ist reale Politik, die nicht nur etwas beobachtet, sondern dann auch handelt. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, damit wir zu einem guten Zusammenleben von Christen, Juden, Muslimen, Humanisten, Atheisten in Deutschland kommen, denn Deutschland ist ein Land der Freiheit, der Liberalität. Da muss niemand glauben, da kann jemand glauben, da kann jemand den Glauben wechseln und er darf ihn ausüben. Das sind alles Grundfreiheiten, die wir in unserem Grundgesetz haben und die sollten wir aktiv leben und dann eher nach Gemeinsamkeiten suchen, als immer nur das Trennende in den Vordergrund zu stellen. Und du hast gefragt nach sozialen Netzwerken. Ja. Da befinden sich viele tatsächlich in ihren jeweiligen Echokammern, in ihren jeweiligen Blasen und werden dann auch immer rechthaberischer und immer überzeugter, dass nur das, was sie selber hören und immer wieder gepostet bekommen, richtig sei und andere Positionen kennen sie gar nicht mehr. Ich erlebe immer mehr Menschen, die haben nur noch zwei Meinungen, nämlich die eigene und die falsche. Und dass auch eine dritte oder vierte richtig sein könnte, das wird von immer mehr Menschen ausgeschlossen. Und das macht den Diskurs, den Dialog so wahnsinnig kompliziert.
Das heißt also, Wilhelm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, auch schon, wie das auf Norderney funktioniert. Spürst du das auch? Ist es auf der Insel anders als auf dem Festland? Weil wenn man in die Nachrichten schaut und auch verschiedene Nachrichten liest, dann hat man schon den Eindruck, dass sich das sehr, sehr stark verschärft. Ist das auf der Insel auch so zu spüren?
Ich würde eher sagen, nein, tatsächlich nicht. Was nicht bedeutet, dass die Menschen, die hier leben, das nicht mitbekommen. Aber der Gast, der hierher kommt, möchte eigentlich sich frei von solchen Gedanken machen und möchte über die Schwierigkeiten des Lebens und über all das, was in der Welt los ist, gerade hier im Urlaub nicht so gerne nachdenken. Also mir kam gerade noch ein Beispiel in den Sinn, als damals der Ukraine-Krieg anfing, da haben wir an der Promenade in Solidarität zur Ukraine die Ukraine-Flaggen, also sehr auffällig gehisst.
Prominent gehisst, genau.
Und ein nicht ganz unbedeutender Oberbürgermeister einer nordrhein-westfälischen großen Stadt hat mich angeschrieben und hat darum gebeten, dass wir doch diese Flaggen bitte entfernen, weil er möchte also in seinem Urlaub hier nicht mit sowas konfrontiert werden. Und
was ihr natürlich nicht gemacht habt.
Da habe ich natürlich auch gesagt, dass wir hier als Lebensgemeinschaft auf der Insel natürlich durchaus auch politisch informiert sind und auch unsere Meinung kundtun möchten und auch Solidarität zeigen möchten. Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Aber wir merken schon, dass diese Themen, auch so schwere Themen, nicht so gewünscht sind im Urlaub. Was aber nicht heißt, dass diese Themen nicht da sind.
Na gut, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, dass man das dann doch schon ein bisschen verdrängt. Christian hat vorhin auch schon gesagt, dass viele dann sozusagen den Arbeitsalltag hinter sich lassen, weil sie dann eigentlich in dem Moment, wo sie auf der Insel sind, die Zeit dort verbringen, eigentlich so viel damit nicht mehr zu tun haben möchten. Wir kommen nochmal zu einem anderen Thema, Christian, und zwar, wir haben vorhin ja schon angefangen, du hast schon ein bisschen beschrieben, wie du auf die Insel gekommen bist, warum Norderney deine Favorite geworden ist. Das erste Mal hast du auch schon erzählt, aber der Kontakt zu den Menschen. Du hast vorhin gesagt, dass du ja auch viel Kontakt zu den Norderneierinnen und Norderneiern aufgenommen hast. Sind daraus auch Freundschaften entstanden, wo du heute sagst, wenn ich nach Norderney komme, da kann ich hingehen, hier kann ich hingehen. Das ist nicht in der Öffentlichkeit, sondern da treffe ich mich mal ganz privat als Christian Wulff und nicht als der ehemalige Ministerpräsident oder der ehemalige Bundespräsident.
Eine meiner besten Freundinnen aus Norderney ist ja damals in der Zeit vor meinem Rücktritt sogar bereit gewesen, in Talkshows zu gehen und hat in Talkshows gesagt, warum darf Christian Wulff nicht bei mir privat Urlaub machen, übernachten? Ich bin, wenn ich bei ihm in Berlin oder Hannover bin, bei ihm auch privat. Und das muss doch möglich sein. Und da dürfen doch nicht Politiker stigmatisiert werden, dass die Dinge nicht mehr dürfen, die zum Alltag gehören. Angela Solaro, die im Übrigen auch hier auf Norderney so ein Geschäft unterhält, wo alle Kinder immer jedes Jahr wissen, Sommerurlaub, da gibt's Dinge, die es anderswo nicht gibt. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, wer auf Norderney jemals Urlaub gemacht hat, der wird immer schon mal in diesem Laden an der Friedrichstraße vorbeigekommen sein. Und da die immer gut ausgebucht sind, brauchen die auch keine Schleichwerbung. Aber das ist sicher eine meiner Freundinnen hier auf der Insel, wo ich jedes Mal natürlich zuerst hingehe und wo wir ständig Kontakt haben und uns auch gegenseitig besuchen. Und da merkt man, dass Insulaner einfach, dadurch, dass sie eben auf der Insel leben, auch ja eine gewisse Gelassenheit haben, dass sie den Sommer über hier immer mit Urlaubern, Urlauberinnen zu tun haben. Das prägt Menschen ja auch, denn die Insulaner arbeiten natürlich hart. Es kann hier nur so schön sein für uns, die wir auf die Insel kommen, weil die Insulanerinnen und Insulaner den ganzen Sommer über hart arbeiten, viele Überstunden machen, viel im Hintergrund dafür sorgen, dass morgens der Strand wieder völlig gereinigt ist und dass die Naturschutzgebiete geschützt sind und dass man an der Vogelwarte Vogelarten beobachten kann, dass es hier alles sauber ist und geordnet gepflegt ist. Also es ist immer ein großer Respekt von mir gewesen, dass hier, weiß ich nicht, wie viele tausend Leute immer leben, aber im Sommer dann 50 bis 60.000 Menschen mit einmal da sind. Das heißt, die armen Insulaner müssen eine Kläranlage für 60.000 Leute unterhalten, obwohl sie eigentlich nur eine für 10.000 bräuchten. Also es ist ein unheimliches Mitdenken für andere hier erforderlich, damit es anderen gut geht, denn sonst kommen sie nicht wieder. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, dieser Fleiß, dieser Einsatz. Und natürlich manchmal auch eine gewisse Distanz aufkommen lassen, wenn ich die Unbeweglichkeit mancher Insulaner sehe, die natürlich sagen, es ist doch schön, es ist doch toll, so soll es bleiben. Und wenn dann hier Menschen kommen und sagen, ich habe eine Idee, wir machen mal was anderes, dann habe ich oft erlebt, dass also jemand, der hier neue Ideen hat, wahnsinnig viel Widerstände überwinden muss. Das habe ich beeindruckt von außen beobachtet und fand das aber dann auch immer wieder in bester demokratischer Kultur. Ich glaube, im Rat sind ganz viele verschiedene Fraktionen mit immer ganz kleiner Zusammensetzung. Da ist es schwer, Kompromisse, Mehrheiten zu finden. Und das habe ich immer beobachtet, ohne mich da einzumischen, weil das geht nun wirklich Festländer nichts an, wie sich die Insulaner untereinander verständigen. Aber ich habe es mit Interesse beobachtet.
Herr Wilhelm, Christian hat gerade gesagt, dass er natürlich keine Schleichwerbung machen muss, weil der Laden natürlich total bekannt ist, man da gerne einkaufen geht. Auf der anderen Seite, mit den ganzen Festivitäten, über die wir ja auch regelmäßig hier im Podcast berichten, da kommen ja auch viele Prominente auf die Insel. Ist Christian Wulff dann im Prinzip jemand, weil er eben Ministerpräsident war und auch Bundespräsident AD, auch jemand, mit dem man Werbung machen kann? Schleichwerbung so nach dem Motto, guck mal her, wer bei uns auf der Insel sich alles wohlfühlt?
Ja, also wenn du das aus reiner Marketing-Sicht betrachten würdest, mit Sicherheit, aber das ist gar nicht der Ansatz. das unterscheidet uns, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, Ludger, sehr von Sylt. Also,
ja, vielleicht können wir es nochmal ansprechen, weil wir haben Christian ja gerade da, ne? Genau.
Ja, wir sind hier nicht der Jet Set.
Ja,
und Christian hat das ja selber, glaube ich, gerade auch schon indirekt gesagt. Also man kommt hierher auch als jemand, der sehr bekannt ist, und man hat trotzdem das Gefühl, aufgehoben zu sein. Natürlich wird er auch angesprochen, aber das ist eben nicht aufdringlich. Es ist so eine Gelassenheit, zumindest als jemand, der das von außen betrachtet, kriege ich das so mit. Und wir haben hier viele prominente Gäste, die sich hier sehr wohlfühlen, die hier untertauchen können, die ein Teil der Gästegemeinschaft sind, die natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit auch erhalten. Das sind die aber auch alle gewohnt, aber die ist wenig aufdringlich und eher in Zurückhaltung geübt. Und die kommen ja auch nicht her, um gesehen zu werden, sondern die kommen hierher, um wirklich vom Alltag abzuschalten, mal vom Gaspedal runterzugehen und ja auch einfach mal nichts zu sehen und nichts zu hören, und sind dann auch immer dankbar auf der Insel, dass das geht.
Viele sagen ja, zumindest habe ich das gelesen, was macht Christian Wulff jetzt eigentlich? Weil Bundespräsident ist er ja nicht mehr, Ministerpräsident war auch schon lange nicht mehr, hat ja jetzt ganz viel Freizeit. Vielleicht klärst du uns mal auf, Christian, weil wir haben ja im Vorgespräch auch schon gehört, dass du viel unterwegs bist, dass du viele Vorträge hältst, dass du schreibst, dass du für uns zum Beispiel heute für diesen Podcast zur Verfügung stehst. Was macht der Bundespräsident, wenn er denn aufhört, Bundespräsident zu sein, aktiv?
Ich glaube, dass wir gerade etwas ernstere Zeiten haben. Wenn die gerade in Berlin im Mai verstorbene Margot Friedländer mit 103 Jahren verstorben sagt, manches, was sie heute beobachte, sei so, wie es damals in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen hat, dann ist das ja alarmierend, dass einfach ein gewisser Hass, eine gewisse Hetze wieder Eingang gefunden hat in Diskussionen, dass es gegen Minderheiten geht, dass Flüchtlinge zum Hauptproblem erklärt werden, Migration sei Mutter aller Probleme. Also da kommt eine enorme Schärfe rein, die wir so über Jahrzehnte nicht kannten und die politische Stimmungslage verändert hat. Und das hat mich dazu veranlasst, sehr viele Veranstaltungen an Schulen, an Universitäten, bei Bürgervereinen, bei Bürgerstiftungen, bei Stadtjubiläen zu halten. So bin ich in Deutschland schwer unterwegs, um für die Demokratie, die Europäische Union, den Frieden zu werben, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Ich habe den Eindruck, viele Bürgerinnen und Bürger erwarten einfach eine Reform dieser überbordenden staatlichen Bürokratie, erwarten Deregulierung, erwarten, dass es einfacher, schneller, flexibler, digitaler, billiger wird mit öffentlicher Verwaltung. Und das sind Themen, denen ich mich weiter als Altpräsident in Deutschland widme. Darüber hinaus allerdings auch wegen der veränderten Weltlage mit dem Nahostkonflikt Israel, Iran, Palästina, der Konflikt Ukraine, Russland, die Konflikte durch Amerika jetzt, einfach wichtiger ist, die Stimme Deutschlands in der Welt auch zu hören. Und so hatten mich Bundeskanzler Scholz, Bundespräsident Steinmeier gerade kurz vor der letzten Wahl mehrfach gebeten, nach Mexiko, nach Indonesien, nach Ghana zu reisen, wo ich im letzten halben Jahr war, um dort Deutschland zu vertreten bei Konferenzen wichtiger Präsidenten, dann wieder 40 aus Afrika, 40 aus Mittellateinamerika und 40 aus Südostasien. Dann hat man mit einmal bei drei Terminen irgendwie mit 120 Vertretern von 120 Staaten zu tun gehabt. Also die internationale Politik interessiert mich auch weiter. Und dann habe ich natürlich Ehrenämter in Deutschland als Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft, als Vorsitzender der Deutschen Stiftung Integration oder auch als Präsident des Deutschen Chorverbandes. Wir hatten in Nürnberg vor einigen Wochen ein Chorfest mit 110.000 Besuchern zum Thema Stimmen der Vielfalt. Und das war ein eindrucksvolles Event, ähnlich eines Kirchentages, wo man auch merkte, die Chorsängerinnen und Sänger, die wollen eigentlich gemeinsam, zusammen etwas tun gegen Einsam, gegen Vereinzelung. Und das hat mich enorm beeindruckt, was Chöre dort an Kraft auf die Matte bringen, auf die Bühne bringen, junge, alte, gemischte Chöre. Und solche Aktivitäten geben einem natürlich mehr zurück, als man dafür einbringt. Also ich bin unterwegs den ganzen Tag, die ganze Woche, aber ich kriege viel mehr zurück, als ich einbringe, von denen, die daran Freude haben.
Man muss dazu sagen ja auch, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, die ist jetzt schon ein bisschen länger als 100 Tage im Amt. Viele erwarten ja, dass das eine starke Regierung ist, die jetzt auch handelt, die die Probleme anpackt, wo jetzt überhaupt kein Streit mehr vielleicht zu spüren ist, wobei das ja tatsächlich nicht ganz so ist. Aber wie wichtig ist es, dass wir jetzt diese Chance nutzen, dass wir jetzt eine Regierung haben, die vielleicht mehr nach vorne geht, die vielleicht die Sachen, die du gerade angesprochen hast, dann auch bewältigt? Warum ist das so wichtig, dass wir jetzt auch ins Handeln kommen und nicht nur im Reden bleiben?
Wir sollten alle begrüßen, dass wieder angeknüpft wird an enge Freundschaften innerhalb Europas. Also das Verhältnis Deutschland-Frankreich, Deutschland-Benelux, Deutschland-Polen. Das ist ebenso wichtig wie das Verhältnis Deutschlands zu Südeuropa, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, damit diese Europäische Union einfach zusammenbleibt, zusammenhält, mit einer Stimme spricht. Gemeinsam wird man der verschiedenen Fluten, die über die Welt gehen, widerstehen. Einzeln würde man als Nation mitgerissen. Also dieser europäische Gedanke, gemeinsam zu handeln, wenn in Russland ohnehin Aggressivität angesagt ist und wenn in Amerika auch zunehmend Nationalismus angesagt ist, dann sollten wir durchaus auch optimistisch sein und sagen, wenn sich bestimmte Türen schließen, öffnen sich andere Türen und dann ist Europa vielleicht als Partner gefragt von Kanada, von Mexiko, von Afrika, von Südamerika, von Asien, wo Europa auch einfach eine neue Rolle findet, etwas souveräner, etwas unabhängiger von Amerika. Darin stecken auch Chancen und die müssen wir alle miteinander diskutieren. Und die Bundesregierung geht auf diesem Weg die ersten richtigen Schritte. Innenpolitisch würde ich mir wünschen, wenn wir allesamt uns mehr einbringen. Die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Freya von Moltke, hat mir mal gesagt, die erste Demokratie Weimar ist untergegangen, weil die Deutschen das Gefühl verloren hatten, für ihr eigenes Land selbst verantwortlich zu sein. Und deswegen appelliere ich jetzt in Deutschland bei allen Veranstaltungen, dass wir alle erkennen, dass wir die Demokratie sind, dass wir für unsere Demokratie verantwortlich sind und dass wir dafür sorgen müssen, dass die zweite Demokratie in Deutschland, die Bonner Republik, unsere Grundgesetz-Bundesrepublik, dass die erhalten bleibt, dass die fortentwickelt wird, dass die reformfähig ist und dass die eben friedlich bleibt, die Würde des einzelnen Menschen aufrechterhält, die Grundrechte sichert, weltoffen liberal bleibt, was aber auch erfordert, dass alle sich dem Grundgesetz anschließen, auf dem Bundesgrundgesetz des Leben und das Grundgesetz respektieren und dementsprechend auch Haltung verlangt wird. Also das ist etwas, was die Bürger, finde ich, zu Recht erwarten, aber auch jeder Einzelne muss sich mehr einbringen, denn natürlich kommen Reformen, Rentenreform, Gesundheitsreform, Steuerreform, wo es auch immer um Ausgleich geht zwischen Arm und Reich, zwischen Belastungsfähigkeiten und dass wir Bürger haben, denen schwerfällt, die Einkäufe zu bezahlen, die Miete zu bezahlen, die Nebenkosten zu bezahlen, die sich fragen, kann ich mir überhaupt noch einen Urlaub leisten oder kann ich mir den Jahresurlaub nicht mehr leisten? Das ist auch Fakt und das ist eine Realität und auch über die muss offen gesprochen werden, wie wir es schaffen, dass Menschen, die arbeiten, davon leben können und dass Menschen, die nicht arbeiten, leichtere Übergänge in Arbeit aus Bürgergeld heraus in Arbeit haben. Da ist einiges zu tun und das wünsche ich mir von dieser neuen Bundesregierung.
Das wünscht sich mit Sicherheit auch die Insel Norderney, also nicht speziell nur in Anführungsstrichen der Kurdirektor, sondern auch die komplette Verwaltung, weil ich glaube, Wilhelm, wir haben ja auch in verschiedenen Folgen schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die es sowohl dem Handwerk, aber auch dem Gastgewerbe nicht so schwer macht. Deregulierung hat Christian gerade auch gesagt. Wie wichtig ist das und welche Erwartungen hat die Insel speziell daran, dass die neue Bundesregierung das, was sie vorher auch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben hat, dass es auch schnell umgesetzt wird? Weil ich glaube, es geht ja auch ein bisschen um Zeit.
Ja, also das ist mit Sicherheit so. Also das ganze Thema auch der Entbürokratisierung. Also es werden einem viele Dinge in dem Ablauf des Alltags auch schwer gemacht. Also viele Dinge werden hinterfragt und das macht das Arbeiten wirklich anstrengend und manchmal auch richtig frustrierend. Und ich glaube, dass da großer und auch schneller Handlungsbedarf ist. Weil man hat so permanent dieses Gefühl, ich war im März auf der ITB, das ist ja die weltweit größte Tourismusmesse und da war auf den deutschen Ständen auch eine so latente Unzufriedenheit, die man gar nicht so greifen kann. Also es ist nicht so, dass es dem Tourismus in Deutschland schlecht geht. Der Städtetourismus boomt und sicherlich können wir hier auch an Ost- und Nordsee sehr zufrieden sein und auch in den klassischen Urlaubsregionen Bayern oder hier in Niedersachsen, Harzheide und so weiter. Aber es hat sowas Unterschwelliges und man kann das überhaupt nicht greifen. Da ist so eine latente Unzufriedenheit, so ein bisschen wie so eine Ruhe vom Sturm. Und das kann ich nur unterstreichen, was Christian sagt. Also wir müssen so ein bisschen aus der Lethargie rauskommen. Wir müssen die Dinge, die angepackt werden müssen, die müssen jetzt benannt werden. Und da muss nicht ständig diskutiert werden. Da muss jetzt auch gehandelt werden. Und der Einzelne muss auch rauskommen. Also wir können nicht alle zu Hause gemütlich im Sessel sitzen, das Leben ständig kommentieren und denken, dass Glück von der Decke regnet. Und wir müssen auch aufhören mit den Pauschalisierungen. Wir müssen hinschauen und die Dinge differenzieren und müssen uns das Leben nicht unnötig schwer machen. Ich selber habe im Moment einen Fall, der mich sehr beschäftigt. Wir haben eine sehr wertvolle Kollegin aus der Ukraine, die eine hervorragende Ausbildung besitzt und die Ausbildung wird nicht anerkannt und sie steht jetzt kurz bevor, das Land verlassen zu müssen, wenn sie keine Ausbildung hat und jetzt muss sie Norderney verlassen, um in Stuttgart eine entsprechende Ausbildung zu generieren und diese auch nachzuweisen. Sie selbst war aber selbstständig in der Ukraine und hat das, was sie getan hat, professionell getan, hat sogar Menschen geleitet und geführt. Und ich verstehe nicht, dass Menschen, die sich hier über Jahre jetzt integriert haben, die ihrer Arbeit nachkommen, dass man so damit umgeht. Und das sind viele Einzelfälle und da wird auch gerne pauschalisiert und man muss da schon genauer hinschauen in der Betrachtung. Aber das sind all diese kleinen Dinge, die dann zu so einem Großen und Ganzen werden und die viel Frust auslösen. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man da also wirklich neuen Wind in die Sache reinbringt.
Ich möchte das eigentlich unterstreichen, weil das ist tatsächlich kein Einzelfall, sondern diese Fälle gibt es im ganzen Land. Und da müssen wir in Deutschland umdenken. Ich habe einem Landrat geschrieben, sie haben da eine Frau, die im Altenheim die Physiotherapie macht und die wird da dringend gebraucht und alle möchten, dass sie da bleibt und die kann jetzt nach Kanada auswandern, kann Kanadierin werden. Können Sie die nicht schneller einbürgern aus dem Stapel der Einbürgerungsanträge? Und dann sagt der Landrat, wenn ich nach Eingang gehe, nach Stapelabfolge gehe, macht mir keiner einen Vorwurf, wenn ich da jemand aus dem Stapel rausziehe, da muss ich mich rechtfertigen, das tue ich nicht. Und wir müssen lernen, dass wir nach deutschen Interessen, nach unseren eigenen Interessen auch Entscheidungen treffen und sagen, diese Frau, die wollen wir bei uns haben, die können wir gebrauchen und die wird jetzt Deutsche. Und es geht nicht nur nach Eingang, nach Schema F, sondern es geht individuell nach Angemessenheit, eine Sachfrage zu lösen. Und dieser Fall aus der Ukraine jetzt auf Norderney scheint mir ein ähnlicher zu sein. Und ich höre davon überall, dass die Flexibilität fehlt, nach unseren Interessen Menschen mit Anerkennung von Abschlüssen, mit Einbürgerungen zu versehen, die wir hier auf Dauer in Deutschland benötigen und Menschen, die arbeiten wollen, noch schnell in Arbeit zu bringen, als sie sogar daran zu hindern, arbeiten zu dürfen. Das ist ein wirkliches Massenproblem und ein ständig auftretendes und das fehlt auch an Leuten, die dann mutig eine Entscheidung treffen, die sich einmischen, einschalten und Vorgaben machen für die IHKs, die für die Anerkennung oft zuständig sind und sagen, wir erwarten das jetzt hier aber, dass ihr da flexibler seid und wir gucken da mal über Dinge hinweg. Das macht heute keiner mehr, weil sie alle Angst haben vor gerichtlicher Überprüfung, dass sie haften, dass sie Risiken tragen müssen. Und etwas mehr Mut, etwas mehr Bereitschaft, eine Entscheidung zu treffen, die dann auch zu verantworten, das Ding festzumachen, andere mit ins Boot zu holen, andere in die Mitverantwortung zu zwingen, das auch öffentlich zu machen gegebenenfalls, brauchen wir dringend. Der Tourismus, der Fremdenverkehr ist ein unheimlicher Faktor für Arbeitsplätze, für Steuern, für wirtschaftliche Entwicklung, vor allem einheimischer Tourismus. Wir wollen ja nicht, dass die Leute alle ständig Flugzeuge benutzen und das Geld ins Ausland tragen, sondern Tourismus im Inland hat eben mehrfach Positiveffekte. Und dann müssen wir auch die Beschäftigung sichern, dann müssen wir die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer im Tourismus erleichtern, die Anerkennung von Abschlüssen erleichtern. Und wir müssen auch die Unterbringung erleichtern, der Wohnungsbau, einfachere Wohnungen, Unterkünfte zu bauen, schneller zu bauen. Wenn das nicht dereguliert wird, wird es immer teurer und immer seltener gebaut und immer mehr Wohnungsnot auftreten. Also hier ist jedermann erkennbar, wir brauchen mehr Wohnungen, Wir brauchen günstigere Wohnungen. Wir brauchen mehr Beschäftigung. Wir brauchen auch Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Und weil das alle wissen, dass das notwendig ist, fragt man sich, warum die Politik dann nicht auch ein paar gordische Knoten durchhaut und sagt, das machen wir jetzt möglich. So wie es nach dem Krieg war, als die Vertriebenen untergebracht wurden.
Hätten Sie natürlich auch schon in den vergangenen Jahrzehnten machen können. Das Problem ist ja, glaube ich, kein neues. Es drängt jetzt nur sehr, weil
nur wir plötzlich... Ich bin, lieber Ludger, das muss ich an der Stelle sagen, nun wirklich derjenige, der hier mit ganz dicker Hose auftreten darf. Weil ich damals, ich hatte mich ja Jahre vorbereiten dürfen auf die Zeit als Ministerpräsident, ich habe damals am Tag nach meiner Wahl die Bezirksregierungspräsidenten entlassen und keine neuen ernannt, sondern die gesamten Bezirksregierungen abgeschafft, die Hälfte aller Rechtsverordnungen und Erlasse abgeschafft. Ich habe 7000 Stellen überflüssig gemacht. Also wir haben damals eine durchgreifende Verwaltungsreform in Niedersachsen gemacht, die in kaum einem Punkt anschließend rückgängig gemacht wurde. Also alle haben dann erkannt, das war letztlich richtig, auch wenn sich alle dagegen gesträubt haben, weil wäre ich schon für Veränderung. Aber es war notwendig zu sagen, wir haben Europa, wir haben die Bundesebene, wir haben die Landesebene, wir haben die kommunale Ebene. Eine Ebene muss da mal weg, sodass früher der arme Wilhelm Loth über Oldenburg nach Hannover musste, über die Bezirksregierung, jetzt wenigstens direkt mit dem Tourismusministerium in Hannover kommunizieren kann. Aber auch da gibt es schon wieder Bürokratien, die man jetzt wieder durchforsten müsste. Insofern steht die nächste Verwaltungsreform an und man kann nur hoffen, dass da mal ein paar auch wieder mit dicker Hose auftreten und wie man das nennt, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung ist, eben wurde geschmunzelt. Also man muss da Entschlossenheit haben.
Also das stimmt, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also diesen Abbau habe ich ja sozusagen live und in Farbe miterlebt und ich kann mich auch erinnern, dass zumindest am Anfang kein Blumenpott zu verdienen war. Ich fand das sehr mutig und viele haben auch gedacht, mein Gott, ist der verrückt. Also das fliegt ihm um die Ohren. Aber ich sag mal so, die Menschen, die in der Praxis davon behaftet waren, also die haben sehr, sehr schnell erkannt, dass das also ein wirklich überfälliger Schritt gewesen ist. Und das hat tatsächlich die Zusammenarbeit zum Landherd damals deutlich erleichtert. Ne? Aber es ist richtig, dass man heute neue bürokratische Mauern zu überwinden hat und es fehlt an Menschen, das kann ich wirklich bestätigen, die heute bereit sind, mutige Entscheidungen zu treffen. Auch Entscheidungen im Hinblick darauf, dass sie tatsächlich mal vor Gericht scheitern können oder sonst was. Aber man hat eben auch mal einen Akzent und ein deutliches Zeichen gesetzt, dass es viele Dinge gibt, die auch sehr widersprüchlich oder auch sehr widersinnig sind heute, die man einfach als jemand, der ganz normal ein Unternehmen führt und sein Ding machen will, überhaupt nicht mehr versteht.
Also, wir haben jetzt gerade besprochen, es ist natürlich viel zu tun, auch für die Insel Norderney, weil die kämpfen natürlich auch gegen Bürokratie. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, Christian, dass du so jemanden haben möchtest wie Elon Musk, der mit so einer Doge sozusagen da einfach durch alle Ämter und alles durchfegt und in Teilen auch schwachsinnige Entscheidungen trifft. Aber Bürokratieabbau steht ja unter anderem auch im Koalitionsvertrag. Wir müssen einfach mal abwarten, wie es wird, ob es tatsächlich einfacher wird. Und Wilhelm wird das mit Sicherheit auch irgendwann uns erklären, ob das dann auf der Insel auch angekommen ist. Aber die Insel hat natürlich auch andere Reize. Wenn man weg von Politik geht und von den Themen, die wir gerade besprochen haben, ist ja eine Insel als sozusagen so ein Kokon, wo eine Glocke drüber ist, wo viele Menschen, nicht nur Einheimische sind, ja auch immer ein Ort, wo man auch mal versucht, irgendwo hinzugehen, wo vielleicht nicht gerade alle sind. Da sollte man in der Stadt nicht unbedingt danach suchen. Aber welche Lieblingsplätze hat Christian Wulff auf der Insel und wo geht er gerne hin?
Also wenn ich alleine sein will mit wenigen, dann fahre ich natürlich zum Leuchtturm raus und gehe vom Leuchtturm Richtung Inselende in der Hoffnung, vielleicht bis zu den Robben Seehundbänken vorzudringen oder bis zum Wrack. Ich bin noch nie bis zum Wrack gegangen, aber fast bis zum Wrack. Das sind, glaube ich, dann 6-7 Kilometer unendlicher Sandstrand. Und es gibt darüber ja auch unglaublich schöne Geschichten, dass angeblich Gastwirte, wenn sie einen Gast überhaupt nicht mögen, sagen, sie müssen jetzt den Ausflug machen zum Wrack. Da ist ein super Wodka- und Krogstand und da kriegen sie super Getränke und gehen sie da mal hin. Und wenn dann am nächsten Morgen der Gast sagt, Mensch, ich bin da hingegangen, war eine endlose Tour und unheimlich einsam, aber da war gar kein Krogstand, dass dann der Gastronom sagt, ja, das tut mir leid, der hatte diesen einen Tag Ruhetag. den es aber da noch nie gegeben hat. Das ist so einer der Karlauer, den man sich auf der Insel erzählt. Wie ich auch tatsächlich mal erlebt habe, eine Wattwanderung zu machen vom Festland auf die Insel. Und dann fragte mich ein Süddeutscher auf der Fähre, wo kommen Sie denn jetzt her? Was haben Sie denn so gemacht? Und da habe ich dem gesagt, ich bin zu Fuß auf die Insel gegangen und fahre jetzt mit der Fähre zurück. Und da sagte er, ich frage Sie hier was seriös und dann erwarte ich von Ihnen auch eine seriöse Antwort. Also der hatte von Ebbe und Flut noch nicht so viel gehört. Und dass man tatsächlich auch eine Wattwanderung machen kann, das ist auch ein großes Erlebnis mit einem guten Wattführer, zu sehen, was alles an Leben im Watt ist und wie wichtig das Wattenmeer für die Ökokultur unserer Welt ist. Ich selber gehe auch gern ans Watt und mache da Vogelbeobachtung. Es sind unglaublich viele verschiedene Vogelarten hinter dem kleinen Binnenhafen hier von Norderney, die man dort beobachten kann. Ich fahre gern Fahrrad auf der Insel. Ich jogge gerne am Strand und man kann hier an so unendlich vielen Stellen für sich sein, einsam sein, alleine sein. Großartig. Man kann sich aber auch einfach in Cafés, wo sehr viele sind, hinsetzen und man wird in Ruhe gelassen und kann ein Buch lesen oder aufs Meer rausschauen.
Also du musst dich jetzt nicht verkleiden, also mit Sonnenbrille.
Nein, die Leute
und
sind
irgendwas.
Hier leben und leben lassen. Bisschen so wie in der Schweiz. Das ist auch so, da könnte Roger Federer am Zürichsee spazieren gehen. Keiner würde ihn ansprechen, weil die Schweizer sagen, der hat auch sein Recht, hier einfach mal in Ruhe zu gehen. Und so sind die Urlauberinnen und Urlauber auf Norderney, dass sie sehr höflich sind, sehr vorsichtig fragen, wenn sie fragen. Und ansonsten manchmal einen ansprechen und sagen, tut mir eigentlich schon leid, dass ich Sie angesprochen habe. Nun seien Sie mal wieder Sie selbst. So ging es uns auch gestern auf der Fähre, als wir hier rübergefahren sind. Da erkannten uns Leute, sprachen uns Leute an und dann entschuldigten sie sich schon wieder dafür, dass sie uns angesprochen haben. Das ist einfach ein schöner, gepflegter Umgang mit Respekt und Wertschätzung. Aber diese Insel bietet Ruhe, Abgeschiedenheit. Man kommt auf Gedanken, auf die man nirgendwo sonst kommt. Man schläft auch ganz anders, viel tiefer. Man träumt viel mehr. Dieses keimfreie Atlantikklima. Es ist halt gesund. Ich empfehle das Eltern aus Süddeutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, deren Kinder Atemwegserkrankungen haben, Pseudogrippe haben, Hauterkrankungen haben. Denen sage ich, macht 3 Wochen an der Nordsee, auf Norderney, an der Küste Urlaub und ihr werdet sehen, dass eure Kinder davon monatelang profitieren. Es gibt Freunde von mir in der Schweiz, die sagen, es ist einfach ein unglaublich toller Kontrast für unsere Familie, für unsere Kinder, dass wir tatsächlich mal den Weg nicht Richtung Süden, Italien, sondern tatsächlich mal auf meine Empfehlung in Richtung Norden angetreten haben. Und das machen wir jetzt auch wieder. Also es sind wenige Touristen aus dem Süden, aber es werden mehr. Und die sind besondere Werbeträger für uns im Norden, weil sie gute Erfahrungen machen. Auch gerade die Kinder gute Erfahrungen machen, weil Allergien zunehmen. Und für Allergien ist einfach das Nordseeklima super. Also ich glaube, ihr habt gemerkt, ich könnte theoretisch einen Tag die Woche auch das Marketing in Norderney mitmachen.
Überhaupt, weil
über die Jahre, ich habe es einfach begriffen.
Ich wollte sagen, gibt schlechtere.
Wenn man dann noch so eine Fango-Packung, sind es glaube ich nicht, sondern so eine Schlickpackung macht mit Schlick aus dem Watt und sich da mal so richtig wärmemäßig behandeln lässt oder auch überhaupt im Badehaus Thalasso-Bäder und so. Also ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich weiß nicht, wann das Ganze dann irgendwie als Werbeverkaufsveranstaltung gewertet wird.
Nee, überhaupt nicht. Das ist...
Es ist einfach das richtige Leben.
Wir haben ja sowieso immer über Norderney, Christian. Also insofern ist alles gut. Ne? Also die Frage ist, Stand-up-Paddling mit dem Bundespräsidenten, das wäre doch mal was. Einmal die Insel umrunden. Wird natürlich auch sehr lange dauern. Vielleicht nochmal die Frage an dich, Wilhelm. Der Bundespräsident hat ja gerade schon so viele Vorteile genannt, die wir auch schon in den Podcast berücksichtigt haben. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich neben Christian Wolff auch viele andere, die auf die Insel kommen und du unterhältst dich mit allen. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Bilal Bahadir als junger Mann schon mal da waren. Wie erklärst du dir den Reiz dieser Insel Norderney, dass die Leute dann sagen, boah, jetzt war ich einmal da, ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt hierher, sondern habe eine Veranstaltung gehabt oder sonst was und plötzlich sagen die, ich kann mir sogar vorstellen, meinen nächsten Urlaub hier zu machen. Wo ist diese Verführung, die Norderney bietet?
Ja, das haben wir bei ganz vielen Menschen, die Norderney nur ganz punktuell kennenlernen, also mal so für 1 oder 2 Tage hier sind. Ja. Oder auch der klassische Tagesgast, der einfach mal hier reinschnuppert. Und das ist ja so, jeder hat ja so seins. Also wir sind 7 ostfriesische Inseln, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind.
Unterschiedlich
und man
sind,
kommt
genau.
Eben auf eine dieser Inseln und sie fängt ein oder sie fängt ein nicht. Und die Gäste, die immer wieder hierher kommen, die sind also wirklich auch ganz eingenommen von dieser Insel, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagen, das ist für mich spannend hier. Das will ich nochmal wiedersehen. Das will ich länger kennenlernen. Hier will ich mal meinen Urlaub verbringen. Und so haben wir immer wieder viele Gäste, die sagen, ja, ich war immer mal punktuell hier und jetzt mache ich endlich mal einen Urlaub hier und es gefällt mir unsagbar gut. Wir kriegen auch immer wieder berichtet, dass gerade diese Unterschiedlichkeit der Insel die Gäste begeistert. Also wir haben ja zum einen diesen städtischen Flair auf dem bebauten 2x2 Kilometer westlich der Insel und dann östlich eben unendliche Landschaften, die Christian ja vorhin schon beschrieben hat. Ab dem Leuchtturm geht man einfach los und ist fast für sich, auch gefühlt fast für sich und begegnet also immer weniger Menschen und das wird Richtung Wrack, wird das dann immer weniger und man hat zunehmend das Gefühl, diese Insel für sich zu haben und dieser Kontrast, der berührt Menschen, das kommt einfach an und natürlich auch das Leben hier, auch das kulturelle Leben verfängt und insofern haben wir eben das Glück, dass viele Gäste uns sehr gut finden und auch immer wieder kommen, unter anderem Christian Wolf.
Also mir fielen noch zwei Stichworte ein, für euch wahrscheinlich auch interessant, weil ihr sie vermutlich bestätigen könnt. Das eine sind Urlaubsbekanntschaften. Ich bin nicht beim Stand-up-Paddling, aber beim Volleyball am Strand. Und Beachvolleyball ist natürlich eine besondere Geschichte. Und da hat man natürlich dann immer Spielpartner, die sich ganz natürlich dort ergeben und wieder auseinandergehen. Und wenn ich in Deutschland Veranstaltungen habe, passiert es immer wieder in Bochum oder Dortmund oder Wanne-Eickel oder Recklinghausen, dass Leute aus dem Publikum sagen, Mensch, jetzt müssen Sie aber auch mal meinen Freunden hier bestätigen, dass wir doch eigentlich Beachvolleyball-Kumpel sind. Ich sage genau, wir haben da schwer aufgeschlagen und doch gemeinsam ein paar Sätze nach Hause gebracht. Also da entstehen Urlaubsbekanntschaften, Freundschaften, die für uns alle dann schön sind. Und das zweite Stichwort ist Vorfreude. Was die Inseln betrifft, meint jeder auch die Insel ganz genau zu kennen und die verschiedenen Orte, die magischen Orte, wo der Sonnenuntergang am schönsten ist. Und da weiß jeder, ich habe den nächsten Urlaub gebucht und dann geht's nach Norderney. Und diese Zeit, bevor man nach Norderney kommt, hat auch schon Urlaubscharakter, hat auch schon einen gewissen Erholungswert, einen gewissen Gesundheitswert, weil man einfach weiß, dann und dann habe ich da wieder meine Koje und meine Unterkunft und meine Ruhe und meine magischen Orte. Also Urlaub buchen und dann die Vorfreude zu haben, ist wahrscheinlich nochmal genauso schön wie der Urlaub selbst. Und viele buchen ja auch am Ende ihres Urlaubs den nächsten Urlaub schon wieder. Ich glaube, das gibt's an kaum einem anderen Ort, wo das so intensiv wie bei den ostfriesischen Inseln ist, dass Menschen einfach auch wieder das gleiche Zimmer haben wollen, das gleiche Bett haben wollen, den gleichen Ausblick haben wollen. Das finde ich auch faszinierend. Also insofern trägt Norderney dann manche Leute über das ganze Jahr und in schwierigen Phasen sagen sie sich, naja, es gibt ja immerhin dann nächsten Sommer wieder Norderney.
Was auch ganz interessant ist, um da nochmal einzuhaken, auch zwei Dinge. Das ist die klassische Webcam. Also wir haben unglaublich viele Norderney-Fans, die jeden Morgen, bevor sie sozusagen in ihren Arbeitsalltag gehen, einmal die Webcam auf Norderney aufmachen, um einfach sich für ein gutes Gefühl in den Tag zu bringen. Sie schauen sich entweder den Sonnenaufgang an oder das Leben hier auf dem Kurplatz und wie die Insel beginnt, also aufzuwachen. Und es gibt ihnen ein gutes Gefühl für den Tag. Also wir können das ja relativ gut nachvollziehen, wann die Klickraten besonders hoch sind. Und auf der anderen Seite kenne ich hier zahlreiche Familien, die in ihrem normalen, außerinsularen Leben miteinander überhaupt nichts zu tun haben, aber ihre Urlaube so abstimmen, dass sie sich hier jedes Jahr treffen. Und dann machen die sich eine große Strandkorbburg alle zusammen und verbringen diesen Urlaub 2-3 Wochen mit Jan und allem Mann und sehen sich dann aber auch das ganze Jahr nicht unbedingt wieder. Also es ist dann auch das, was Christian sagt, diese reine Urlaubsfreundschaft, die aber auch mit Norderney zu 100% verbunden ist. Und das ist für uns auch sehr, sehr, sehr spannend.
Und dann ist eben das, was Christian auch schon gesagt hat, das Unkomplizierte einfach, dann man ist halt normal. Also da wird jetzt nicht nach Ranking oder nach Job oder sonst irgendwas entschieden, sondern kann der Volleyball oder kann der kein Volleyball.
Ach, danach wird auch so nicht unterschieden. Also da darf jeder mitmachen.
Also wo schon mal geguckt wird, ob da eine Schalke-Fahne oder eine Bayern-Fahne hängt am Strandkorb, also da wird schon mal drauf geachtet.
Ja, aber ja, beim Beachvolleyball funktioniert das sogar, dass man mit Dortmundern und Schalkern zusammenspielt. Man das ist sogar manchmal in einer Mannschaft mit Düsseldorfern und Kölnern.
Also, das sind tolle Argumente für die Insel vielleicht, weil wir jetzt schon am Schluss sind. Christian, was wünschst du der Insel oder was wünschst du dir auch von der Insel für die nächsten Jahre?
Ja, das ist immer der große Kontrast, dass die Insel einerseits ihre Natürlichkeit behält und ihre landschaftliche Schönheit und die Naturwerte und die optimalen Bedingungen für Pflanzen und Tierarten und auf der anderen Seite aber auch neue Angebote für Touristinnen und Touristen möglich macht, also Gastronomie, auch Außengastronomie, bestimmte neue Hotels, Pensionen, neue Herausforderungen auch für die anderen. Also es gab hier ein paar Dinge auf der Insel, die einfach die Insel nochmal höherwertig gemacht haben und die haben auch alle anderen gezwungen, nochmal nachzudenken über das eigene Outfit, den eigenen Auftritt, den Werbeauftritt im Netz. Ich glaube, Norderney hat sich enorm modernisiert, enorm digitalisiert. Ich finde auch, es ist sehr unbürokratisch mit Kurkarte, mit Fahrkarte für die Fähre. Es ist nicht mehr Papierkram, es ist nicht mehr viel ausfüllen. Es ist einfach alles so, dass das auch nicht viel Kontrolle ist, sondern man zahlt hier eben die Kurtaxe, man weiß, wofür man sie bezahlt. Und es ist, also ich finde, die Insel ist auf einem guten Weg, aber sie muss auch immer wieder Neues zulassen und sie hat solche Dinge, die sie als Tradition fortführen muss, wie das Filmfest Emden-Norderney. Das gehört auch für viele dazu. Die kommen auch bewusst dann auf die Insel, wenn das Filmfest stattfindet. Also es gibt einfach viel Gutes und ich wünsche, dass die finanziellen Ressourcen da sind, um das fortzuentwickeln.
Ich denke, das hört Wilhelm sehr gerne. Danke dir, Christian, dass du heute dabei warst bei unserem Podcast. Ich weiß, dass du gleich auf die Fähre springst. Komm gut rüber wieder ins Festland und natürlich auch wieder zurück nach Norderney. Wilhelm, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben vielleicht in diesem
Zusammenhang? Ja, vielleicht einen kleinen Ausblick. Wir freuen uns jetzt natürlich auf die anstehende Summertime. Tolle Gigs sind dabei. Fanta 4, Andrea Berg, Bosse und 01099. Ein paar Karten gibt's noch. Also wer noch welche generieren möchte, gerne über unsere Internetseite oder über unsere neue App, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Und ich möchte auch Danke an Christian sagen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch ich freue mich jedes Mal, wenn du hier auf der Insel bist und vor allen Dingen auch uns immer supportest. Und das ist nicht selbstverständlich und insofern immer ein gern gesehener Gast bei uns. Herzlichen Dank und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlichen Dank, dass sie uns zugehört haben. Und wir sagen ja hier immer so schön, bitte anamol.
Mit Annemore, genau, danke Christian und hören Sie wieder rein bei Hey Norderney lohnt sich. Bis dann, schönen Sommer.
Hey, tschüss.
Hey Norderney, Tiden Talk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.